Ghetto Max. Eine ganz normale Ruhrpott-Kindheit. Der Debütroman des Dortmunder Autors Luke Stuckberry, jetzt als Hörbuch. Gelesen von Luke Stuckberry. Teil 11. Reflexion mit Rebox. Was bisher bei Ghetto Max geschah. Im Frühling bemüht sich Max weiterhin um seine Versetzung, doch seine Noten blieben schlecht. Er fühlte sich von den Lehrern nicht unterstützt und seine Gedanken schweiften oft ab, besonders zu Violas Herkan und seinem Vater. Eines Tages lädt Michael ihn zu einer Party bei einem Freund namens Rocco ein. Die beiden reisen lange bis nach Dortmund-Lanstrup, einen abgelegenen Ort. Dort angekommen führt ein unfreundlicher Mann sie in einen verwahrlosten Garten, wo Rocco und einige Punks vor einem Gartenhäuschen feiern. Rocco, ein auffälliger Punk mit roten Haaren und Ramones-Shirt, begrüßt sie freundlich. Die Party beginnt mit warmem Bier und verbrannten Bratwürsten. Die Punks diskutieren über Politik, Kommerzialisierung des Punks und den Kampf gegen die Nazis. Max versteht wenig und bleibt passiv. Dann wird eine Flasche Strohrum herumgereicht. Nach einem Schnaps und viel Bier wird Max schlecht und er übergibt sich. Später gehen sie gemeinsam zur Tankstelle, um mehr Bier zu kaufen. Auf dem Rückweg überqueren sie betrunken die Autobahn, was lebensgefährlich ist, aber niemand wird verletzt. Zurück auf der Party trinkt Max eisgekühltes Bier, das ihm besonders gut schmeckt. Am nächsten Morgen kehrt er unbemerkt nach Hause zurück. Da Max noch immer mit wenig Taschengeld aufwachsen muss, plant er, CDs zu stehlen und an Mitschüler zu verkaufen, um sich bessere Kleidung leisten zu können. Michael, sein Freund, unterstützt ihn widerwillig, indem er einen Verkäufer ablenkt, bleibt jedoch skeptisch und mahnt ihn, von diesem Plan abzusehen. Der Diebstahl läuft zunächst erfolgreich, doch beim Verlassen des Ladens wird Max von einem Ladendetektiv festgehalten und in ein Büro gebracht, wo der Diebstahl aufgedeckt wird. Die Polizei wird gerufen und Max erkennt allmählich die Konsequenzen seines Handelns. Scham und Enttäuschung, besonders gegenüber seiner Mutter und Schwester. In der Polizeiwache realisiert er, dass ihm seine verzweifelte Aktion weder Respekt noch Anerkennung gebracht hat und dass er weiterhin mit den alten Schuhen wird auskommen müssen. Mittlerweile war es Sommer geworden und die Sonne stand stets hoch am Himmel und verbrannte ungeschützte Hautpartien. Bernhard und meine Mutter hatten sich wieder vertragen. Der Glatzkopf durfte also bleiben und hatte sich wieder bei uns daheim einquartiert. Ihn und meine Mutter kümmerte es gefühlt einen Scheißdreck, was ich tat. Wie erwartet hatte meine Mutter geheult, als sie mich am Abend nach meinem versuchten Diebstahl vom Polizeirevier abholen musste. Es dauerte aber nicht lange, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Ich bekam keine Strafe von ihr aufgebrummt. Kein ernsthaftes Gespräch fand statt, ich musste keine Standpauke über mich ergehen lassen und mir wurde auch kein Stubenarrest auferlegt. Bernhard hielt sich ebenfalls zurück und verlor kein Wort über meine Straftat. Michael war an dem Tag einfach nach Hause gefahren, nachdem er gesehen hatte, was geschehen war. Um seine Geschichte aufrechtzuerhalten und kein Misstrauen bei den Mitarbeitern des Ladens aufkommen zu lassen, hatte er eine CD von Drafi Deutscher gekauft, die er mir in Rechnung stellte, da er dafür keinerlei Verwendung hatte. Ich kaufte ihm die CD widerwillig ab und schenkte sie meiner Mutter. Als ich ihr den Tonträger überreichte, zögerte sie, diesen entgegenzunehmen, und schaute mich misstrauisch an. Wahrscheinlich dachte sie, dass ich auch diese CD gestohlen hatte. Nach einem kurzen Augenblick nahm sie den Silberling dann doch an, schloss mich als Dank in den Arm und schob die CD direkt in den Player. Fortan spielte sie die grauenhafte Musik jeden Tag ab. Schon nach kurzer Zeit kannte sie die Texte der Schmonzetten auswendig und sang, während sie den Haushalt erledigte, leise mit. In der Schule nahm alles seinen gewohnten Gang. Für mich blieb es aussichtslos, das Klassenziel zu erreichen, und ich war mir darüber bewusst, dass ich die Schule nach diesem Jahr verlassen musste. Es gab kein Zurück. Ich würde wie Nazi-Sascha auf der Hauptschule landen und meine restliche Schulzeit mit Idioten verbringen, die mir schon jetzt, bevor ich auch nur einen von ihnen kannte, abstoßend erschienen. Nur elende Loser gingen auf die Hauptschule, war ich mir sicher, und ich wäre schon ganz bald einer von ihnen. Prima, super gelaufen, Max. An einem sonnigen Nachmittag entschloss ich mich, ins Wellinghofer Freibad zu fahren, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich hatte mich bewusst mit niemanden verabredet, denn ich wollte allein sein. Ein bisschen Nachdenken über den Mist, den ich verzapft hatte, und über meinen weiteren Lebensweg auf der neuen Penne mit den elenden, stinkenden Verlierern. Ich stopfte also ein großes Handtuch in meinen Rucksack, zog Jeans und Unterhose aus und im Anschluss daran meine Badeshorts an. Danach stieg ich wieder in meine Jeanshose und zog auch meine hassenswerten billigen Turnschuhe an und verließ die Wohnung. Auf dem Weg zur Bushaltestelle machte ich am Kiosk halt und kaufte mir von meinem letzten Geld eine Flasche Bier, die ich mir im Freibad schmecken lassen wollte. Der Verkäufer machte keine Anstalten, nach meinem Alter zu fragen, geschweige denn nach meinem Personalausweis. Ich bildete mir ein, dass der Flaum, der mittlerweile über meine Oberlippe prangte, mich älter erschienen ließ, als ich war. Für den Eintritt ins Freibad brauchte ich kein Geld, denn noch immer war ich ausgestattet mit dem Dortmund-Pass, der mich kostenlos ins Freibad gehen ließ. Nach knapp 45 Minuten Busfahrt und ein paar Minuten Fußweg erreichte ich den Eingang des Bades und stellte mich in die Schlange zur Kasse. Als ich an der Reihe war, hielt ich der betagten Dame, die hinter einer Glasscheibe die Eintrittskarten vertickte, meinen Pass unter die Nase, und sie händigte mir eine davon aus. Während sie mir die Karte überreichte, schaute sie mitleidsvoll aus der Wäsche, und ich hasste sie dafür. Ich trat durch das Drehkreuz und machte mich auf den Weg in einer der hinteren Ecken des Bades und war froh, dass ich auf dem Weg dorthin niemanden vom Neumarkt oder aus meiner Schule traf. Ich breitete mein Badelaken in der Nähe des Volleyballfeldes aus, zog meine Jeans und mein Shirt aus, machte es mir bequem und öffnete die Bierflasche. Glücklicherweise war der Gerstensaft noch einigermaßen kalt und ließ sich gut trinken. Ich nuckelte also an meinem Bier und dachte nach. Erneut wurde mir bewusst, dass in der Realschule für mich nichts mehr zu holen war, und ich beschloss, nur noch selten dorthin zu gehen. Mir würde etwas Besseres einfallen. Zum Beispiel könnte ich, wie jetzt im Freibad, mit einem kalten Getränk in der Sonne liegen, Ausschau nach hübschen Mädels halten und, wenn mir danach war, ins kühle Nass springen, um mich abzukühlen. Meine Mutter, meine Schwester und auch Bernhard wussten noch nicht, dass ich bald eine andere Schule besuchen würde. Mein Plan war es, ihnen diese Tatsache zu verschweigen, die Unterschrift meiner Mutter auf dem Zeugnis zu fälschen und mich selbst an der Hauptschule in Dortmund-Renninghausen anzumelden. Aufgrund der prallen Sonne, unter der ich lag, spürte ich den Alkohol schnell in meiner Blutbahn und ein Schweißtropfen rann mir von der Stirn herab. Ich äxte den letzten verbliebenen Schluck aus der Flasche und beschloss, mich im Schwimmbecken abzukühlen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich erhob mich aus der liegenden in eine sitzende Position, stand dann zur Gänze auf und bemerkte, dass mir schwindelig war. Langsam, ich versuchte möglichst cool und lässig zu wirken, ging ich über die Wiese, bis ich den Hauptweg, der zum Becken mit dem kühlen Nass führte, erreichte. Einen Schritt vor den anderen sitzend, ging ich dann den Weg entlang und ließ meinen Blick über die weitläufigen Wiesen des Wellinghofer Freibades schweifen. Ich erblickte Familien, deren Kinder in unmittelbarer Nähe herumtobten, sah Grüppchen von Teenagern, die gut gelaunt im Kreis auf ihren Decken saßen und plauderten, und nahm liebende Pärchen wahr, die sich umarmten, innig in die Augen sahen und küssten. Alles glückliche Menschen, die dem Anschein nach irgendetwas anderes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtiger in ihrem Leben gemacht hatten als ich. Eine bleierne Traurigkeit legte sich auf meine Schultern. Diese erdrückende Last bewirkte, dass mein ohnehin schon langsamer Gang noch schleppender wurde. Ich blickte nun nicht mehr auf die Rasenflächen, sondern senkte mein Haupt und konzentrierte mich auf meine Füße, die mir in diesem Moment unansehnlich und riesig erschienen. Als ich das Becken erreichte, trat ich an dessen Rand und sprang kopfüber in das Wasser, schwamm unter Wasser durch das Becken, bis mir die Luft ausging, und tauchte kurz vor dem Beckenrand der gegenüberliegenden Seite wieder auf. Die restlichen wenigen Meter bis zum Rand des Beckens legte ich schwimmend zurück und hielt mich dann am Beckenrand fest, um wieder zu Atem zu kommen. Schnaufend klammerte ich mich an den Kacheln fest und richtete meinen Blick auf die Wiese gegenüber und erblickte auf einer Decke, die unbesetzt war, ein paar Turnschuhe, die meine Aufmerksamkeit erweckten. Ein augenscheinlich fast neues Paar Reebok Pump stand dort einsam und verlassen auf der gemusterten Decke, und niemand bis auf mich schien sich dafür zu interessieren. Noch immer im Wasser versuchte ich einzuschätzen, ob die Größe der Schuhe sich mit meinen Füßen, deren Nägel mal wieder geschnitten werden mussten, vertragen würde. Die Decke, auf der die Schuhe standen, war gerade einmal 2 bis 3 Meter von meinem Standpunkt im Wasser entfernt, dennoch fiel es mir schwer, die Größe eindeutig zu bestimmen. Kurz entschlossen wuchtete ich meinen Körper aus dem Wasser und ging tropfend in Richtung der begehrten Schuhe und tat so, als ob ich zu meinem eigenen Sitzplatz gehen würde. Niemand beachtete mich, als ich langsam an der Decke vorbeiging und einen genauen Blick auf die Reebok-Treter warf. Glücklicherweise hatte der Besitzer die Schuhe lieblos auf die Decke geknallt, so dass einer der beiden Turnschuhe auf der Seite lag und ich die Schuhsohle erkennen konnte, auf der die Nummer 44 eingeprägt war. Was für ein Glücksfall, was für eine Chance, dachte ich und entschloss kurzerhand, dass genau diese Schuhe schon ganz bald meine eigenen werden sollten. Genau meine Kragenweite, dachte ich, während ich nun eilig zu meinem eigenen Badehandtuch ging, auf dem die billigen Turnschuhe, die mir meine Mutter besorgt hatte, standen. Schnell zog ich mich an, klaubte meine Sachen vom Boden, stopfte sie in meinen Rucksack und machte mich wieder auf den Weg zu den begehrten Schuhen. Ich hatte den Plan ausgeheckt, mich ganz in der Nähe niederzulassen, einen passenden Augenblick abzuwarten, mir dann die Schuhe unter den Nagel zu reißen und im Anschluss daran das Freibad ganz gechillt zu verlassen. Als ich dort ankam, musste ich feststellen, dass die Schuhe zwar noch immer dort waren, aber auch sein Besitzer auf der Decke saß und eine Banane aß. Dennoch platzierte ich mein Handtuch schräg hinter seiner Decke, zog mich aus und tat so, als wäre ich gerade erst gekommen. Der Typ, ich schätzte ihn so um die 30, beachtete mich nicht, mampfte weiter seine Banane und blätterte dabei gelangweilt in einer Zeitschrift. Ich selbst legte mich auf den Bauch, sonnte mich und tat so, als wäre ich ein stinknormaler Teenager, der sich bräunte, hielt dabei aber stets mein Opfer im Blick. Als er sein Obst endlich aufgegessen hatte, holte er aus seinem Rucksack eine Mineralwasserflasche, trank einen Schluck und legte sich dann flach auf die Decke und tat es mir somit gleich. Eine gefühlte Ewigkeit harrte er in dieser Position aus, bis er sich endlich auf den Rücken drehte, sich aufrichtete, aufstand und die Decke Richtung Wasserbecken verließ. »Jetzt oder nie«, dachte ich und stand ebenfalls auf, zog mir mein Shirt und meine Jeans an und stopfte meine Sachen in den Rucksack. Noch sitzend erblickte ich den Typen, der gerade die Treppen der gegenüberliegenden Seite ins Wasser herunterstieg und sich anschickte zu schwimmen. In meiner Magengegend breitete sich ein flaues Gefühl aus, das mir irgendwie bekannt vorkam. Dennoch, ich hatte einen Entschluss gefasst und würde diesen in die Tat umsetzen. Der Mann in der Ferne beachtete mich nicht und fing nun an, genau in meine Richtung zu schwimmen. Ich wartete ab, bis er den Rand erreicht hatte und hoffte, dass es nicht bei der einen Bahn bleiben und er wieder umdrehen würde, um eine weitere zu schwimmen. Als er den Beckenrand erreichte, hielt er sich kurz an den Kacheln fest, schnaufte einmalig durch und machte sich dann glücklicherweise auf den Rückweg. Nun musste es schnell gehen. Ich sprang auf, warf ihm meinen Rucksack über die Schultern und ging mit meinen eigenen Schuhen in der Hand 2 Schritte vorwärts und machte Halt an der Decke des Schwimmenden. Hier angekommen, ging ich in die Hocke, platzierte meine Victory-Turnschuhe auf seine Decke und stieg mit meinen Füßen in seinen. Immer wieder warf ich einen Blick aufs Becken. Der Typ hatte mittlerweile die Hälfte der Strecke zurückgelegt und es würde nicht mehr lange dauern, bis er umkehrte. Seine Schuhe passten mir wie die Faust aufs Auge. Genau meine Größe, wie für mich gemacht. Ich richtete mich auf, ließ meine Schuhe zurück und verließ den Ort des Geschehens, so cool es eben ging. Niemand hielt mich auf, keiner schien bemerkt zu haben, was gerade eben geschehen war. Gemächlich ging ich mit geschulterten Rucksack am Schwimmbecken vorbei und beobachtete den Spinner in der viel zu engen Badehose, wie er seine Bahn zog und machte mich auf dem Weg zum Ausgang des Bades. Die Reebok-Schuhe fühlten sich perfekt an. »Laufen wir auf Wolken«, dachte ich und überlegte, wie lange es wohl dauern würde, bis mein Opfer vom Tauschgeschäft, dem es nicht zugestimmt hatte, Wind bekommen würde. Als ich durch das Drehkreuz das Bad verließ, bekam ich dann doch ein schlechtes Gewissen. Nicht, weil ich den Typen um ein sündhaft teures Paar Schuhe erleichtert hatte, sondern weil ich die Schuhe, für die meine Mutter ihr schwer verdientes Geld ausgegeben hatte, zurücklassen musste. Aber das unangenehme Gefühl würde vergehen, dachte ich, und war mir fast sicher, dass meine Mutter den Unterschied gar nicht bemerken würde. Vor dem Bad erblickte ich in der Schlange, die mittlerweile deutlich länger war, als ich gekommen war, Peer und Viola. Die beiden hielten Händchen und warteten, ohne zu reden, darauf, dass es voranging. Ich hoffte, dass sie mich nicht sehen würden, aber als ich mich an ihnen vorbeischleichen wollte, rief Peer: »Hey, Maximilian, alter Saufkumpane!« und grinste über das gesamte Gesicht. Der Spinner war gefühlt der einzige Mensch auf Erden, der mich mit meinem vollen Namen ansprach. Nicht einmal meine Mutter nannte mich so. Ich blieb vor dem Pärchen stehen und nun schaute auch Viola zu mir, sagte leise »Hi Max« und blickte dann auf den Boden. Der Arsch, der mit der Liebe meines Lebens auf den Einlass ins Freibad wartete, schwadronierte direkt los. »Weißt du schon das Neueste, Max?« Ohne meine Antwort abzuwarten, faselte er weiter. »Ich habe die Penne bald hinter mir. Schon in 2,5 Wochen werde ich meinen Abschluss feiern. Ich und die anderen aus der 10. werden die Schule richtig auf den Kopf stellen.« »Sehr interessant«, heuchelte ich Interesse. »Hiermit lade ich dich herzlich ein, am letzten Schultag den Feierlichkeiten beizuwohnen«, fuhr Peer mit seiner Rede fort. Mir fiel auf, dass Viola noch immer auf den Boden schaute und dabei eine Hand an ihren Bauch hielt. Irgendetwas an ihr hatte sich verändert, doch ich konnte nicht deuten, was es war. Ich hatte den Eindruck, dass sie aus irgendeinem für mich nicht erkennbaren Grund unglücklich war. Da ich nicht auf das Gerede von Peer reagierte, laberte er weiter und sagte, »Komm einfach schon morgens ganz früh vorbei und bring dir etwas zu saufen mit.« Ich nickte nur, wünschte den beiden viel Spaß im Freibad und machte mich in meinen neuen Schuhen auf den Weg zur Bushaltestelle. Das war der 11. Teil von Ghettomax. Am kommenden Mittwoch gibt es das große Finale des Hörbuches. Sei also unbedingt dabei und erfahre, wie die Geschichte ihr Ende findet. Mehr Infos findest du auf stuckberry.de. Freuen würde ich mich wie immer, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Dies hilft anderen, dieses Hörbuch zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Euer Luke Stuckberry.